So, einen gesegneten Sonntagmorgen auch von meiner Seite. Hallo hier, schön, dass ihr da seid. Der Predigttext heute steht im Evangelium nach Matthäus Kapitel 25, das Gleichnis von den klugen und törichten Jungfrauen. Dann wird das Himmelreich gleich sein, 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen aus dem Bräutigam entgegen. Aber 5 unter ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen nicht Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Da nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Zur Mitternacht aber ward ein Geschrei: Siehe, der Bräutigam kommt, geht aus ihm entgegen. Da standen diese Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen fertig. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen: Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Da antworteten die Klugen und sprachen: Nein, sonst würde es für uns und euch nicht genug sein. Geht aber hin zu den Krämern und kaufet für euch selbst. Und da sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam. Und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit. Und die Tür ward verschlossen. Zuletzt kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen: Herr, Herr, tu uns auf! Er antwortete aber und sprach: Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wachet, denn ihr wisset weder Tag noch Stunde, in welcher des Menschen Sohn kommen wird. Herr, guter Gott, segne du Reden und Hören. Amen. Ja, ihr Lieben, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr auch schon mal ein ähnliches Lagebild gehabt, wie ich es erlebt habe. Da habe ich vor ein paar Jahren als Auslieferfahrer gejobbt. Ich fahre gemütlich, aber zügig auf der Landstraße, denke an nichts Böses. Auf der Gegenfahrbahn kommt mir eine Kolonne entgegen. Und urplötzlich schießt da einer aus dieser Kolonne raus, um die Kolonne zu überholen. Was mache ich? Ich habe nur noch eine Möglichkeit. Der kommt direkt auf mich zu, ich kann nur noch ausweichen. Ich habe mir gedacht, oh, jetzt gibt's gleich einen Geschepper. Gott sei es gedankt, es kam nicht zu einem Zusammenstoß, auch wenn ich kurzzeitig eben weg von der Fahrbahn war. Es ging alles gut. Dann habe ich mir gedacht, was geht jetzt in diesem Überholer vor sich? Nach meinem Eindruck ist er ganz fröhlich von dannen gefahren, als ob er nichts gewesen ist. Ich habe mich gefragt, freut er sich vielleicht sogar, weil er es mal wieder allen gezeigt hat, dass er der Beste war und hier so schön fahren konnte, dass er so ein toller Autofahrer ist. Denn er war ja so mutig, er war so geistesgegenwärtig und er war perfekt auf die Fahrlage eingestellt. Und ich denke mir, ja, er kann sich ja auch drauf verlassen. Die anderen Verkehrsteilnehmer, die werden schon auf ihn aufpassen, schon aus Selbstschutzgründen. Ich will ja keinen Unfall bauen. Und so kann er mutwillig andere gefährden, er kann rücksichtslos drauf losfahren. Die anderen sind ja rücksichtsvoll genug. Sie werden ihm schon aus der Gefahr heraushelfen. Und ich weiß nicht, kennt ihr so ein Gefühl in so einer Lage? Ich zumindest reg mich dann ziemlich auf. Über die Frechheit mancher Leute, die da so unterwegs sind. Ich weiß, christliche Nächstenliebe und so, aber mich befällt in so einer Situation einfach ein Gefühl der Wut. Natürlich, diese Situation ist nicht 1:1 mit unserem Predigttext vereinbar, aber das ist mir als erstes in den Sinn gekommen, als ich ihn gelesen hatte. Es handelt sich um ein Gleichnis bei den klugen und törichten Jungfrauen, um ein Reich Gottes Gleichnis. Es geht um ein Bild, einen Vergleich für das Reich Gottes. Es geht natürlich nicht um eine konkrete Situation in unserem Leben, wie wir sie erleben. Jesus verwendet eben ein Bild, das die Hörer aus ihrer Lebenswelt kennen. Brautjungfern vor einer Hochzeit. Und dann will Jesus zeigen, wie das Reich Gottes erscheint und dass es häufig vielleicht auch anders ist, als wir uns das denken oder als wir uns das vielleicht auch wünschen würden, ich weiß es nicht. Es geht hier bei einem Reich Gottes Gleichnis immer um den Grund meiner Existenz als Mensch vor Gott. Meine Lebensgeschichte als Mensch kommt in den Blick. Was besagt das Gleichnis? Manche legen das Gleichnis ja so aus, dass die fünf törichten Brautjungfern da zu wenig Öl mitgebracht haben. Dann zünden sie logischerweise die Lampen an und die Lampen brennen und brennen und brennen und brennen. Und weil der böse Bräutigam so lange ausbleibt, brennen die Lampen halt zu lange. Sodass am Ende eben die Lampen dann ausgebrannt sind. Dann ist natürlich der Bräutigam hier auch der Böse. Was fällt dem ein, so lange auf sich warten zu lassen? Der Bräutigam trägt dann eben die Mitschuld dran, weil er die Brautjungfern hier vorsätzlich vor die Wand fahren lässt. Und auch die fünf klugen Brautjungfern, die sollten ja doch eigentlich so die Figuren sein, mit denen ich mich identifizieren möchte. Sie sollen uns doch irgendwie vorbildhaft dargestellt werden. Aber wenn ich das natürlich so reinlese mit den gefüllten Lampen, dann können die Brautjungfern, die klug sind, natürlich auch in einem schlechten Licht erscheinen. Hätten sie nicht doch ein bisschen was von ihrem Öl abgeben können? Hätten sie nicht vielleicht früher mitdenken können und die fünf Kolleginnen darauf hinweisen, Leute, euer Öl geht zur Neige, kümmert euch drum. Und vielleicht hätten sie ja auch den Bräutigam so lange bezirzen können, dass der mit der Hochzeit noch so lange wartet, bis die anderen wieder da sind mit den gefüllten Lampen. Und natürlich hätten die fünf klugen Brautjungfern auch den Bräutigam bestürmen können. Ach, lass doch die armen fünf anderen auch noch rein. Ist doch noch genug Platz. Warum wird die Tür geschlossen? Das ist doch alles so gemein, so endgültig, so unbarmherzig. Verständnis und Toleranz, bisschen mehr davon und dann wäre alles hier problemlos möglich gewesen. Man kann doch mal alle Augen zudrücken. Bleib mal locker, nur ja nicht gesetzlich drauf gucken. Wir kommen doch alle in den Himmel, wie es in einem bekannten Lied heißt. Man kann doch diese fünf armen Hascher da nicht so einfach ausschließen. Sollen sie denn jetzt auch noch dafür bestraft werden, dass sie gar keine Möglichkeit bekommen haben, vorzusorgen? Sind wir denn hier in der Kirche ein Verein der Elite, wo nur die Informierten, die Experten eine Chance haben und die, die halt nicht so vorausschauend sein können, dass die dann an die Wand fahren müssen? Dass die dann vor verschlossener Tür stehen müssen. Kann denn das Reich Gottes eine geschlossene Gesellschaft sein? Und diese Vorwürfe gibt's ja tatsächlich seit langer Zeit gegen dieses Gleichnis und auch gegen andere Sachen, aber das Gleichnis zeigt ja eigentlich auch eine andere Richtung. Im Text heißt es, die fünf törichten Brautjungfern hatten kein Öl dabei. Sie waren überhaupt nicht vorbereitet. Sie hatten selbst das Grundlegende an Vorbereitung einfach vernachlässigt. Man könnte auch sagen, nicht einmal die kleinste Anstrengung war ihnen diese rauschende Hochzeit wert. Sie hatten gerade mal ihre Lampen mitgenommen. Super, beste Vorbereitung. Und da denke sogar ich mir dann, irgendwas ist doch logisch, dass die Lampen dann nach dem Anzünden verlöschen, wenn man kein Öl dabei hat. Und damit kommen wir eben dahin, die fünf Brautjungfern, die töricht waren, die waren nicht deswegen töricht, weil sie nicht in der Lage waren, das abzuschätzen. Dass sie zum Beispiel die geistige Reife nicht gehabt hätten, das abzuschätzen. Und das Wort, das hier eben steht, töricht, das steht eben nicht für geistige mangelnde Reife, sondern es heißt normalerweise, dass es eben wieder besseres Wissen geschieht. Die wissen es besser, aber tun es nicht. Das ist töricht. Die törichten fünf Brautjungfern waren sich voll im Klaren drüber, was sie tun. Oder besser gesagt, was sie hätten tun können. Sie haben sich vorsätzlich dumm gestellt. Sie haben sich absichtlich so verhalten, dass sie anders handeln, als man es eigentlich erwarten müsste. Und dann komme ich eben zu dem Überholer vom Anfang, der da so rücksichtslos aus der Kolonne ausschert. Die fünf törichten Brautjungfern haben sich darauf verlassen, irgendjemand wird uns schon raushelfen aus dieser Lage. Man könnte auch sagen, die fünf Törichten haben erwartet, dass die fünf Klugen schon so christlich barmherzig nächstenlieb sein werden, dass sie ihnen helfen werden. Dass sie doch das teilen werden. Oder dass zumindest der Bräutigam dann so nächstenlieb sein wird und Verständnis dafür aufbringen wird. Verständnis dafür, dass die fünf törichten Brautjungfern sich um seine Hochzeit eigentlich nicht gekümmert haben. Natürlich, die fünf Törichten wollten gerne an dieser Hochzeit teilhaben. Feiern ist immer schön. Aber selber aktiv werden, das war ihnen dann zu viel. Spaß ja, aber die Voraussetzungen sollen bitte die anderen schaffen. Und wenn sich dann die anderen eben nicht in der Lage sehen, da Abhilfe zu schaffen, dann sind plötzlich sie die Buhmänner. Bleiben wir im Bild des Autofahrers. Wenn ich dann eben nicht mehr ausweichen kann, wenn ich voll in den Rhein rausche, dann bin ich zwar eigentlich unschuldig an diesem Unfall, aber wird trotzdem eine Mitschuld gegeben. Denn ich hätte ja so vorausschauend fahren müssen, dass ich das schon voraus erkenne, dass da vielleicht jemand rausfahren könnte. Vom Gericht wird mir dann die Mitschuld gegeben. Und es ist so schön, wenn ich dann einen Sündenbock haben kann. Der andere ist schuld. Der andere muss doch. Ich habe da noch an einen Studienkollegen von damals gedacht. Der hat auch mal gesagt, jeder Mensch hat das Recht, etwas völlig Sinnloses zu tun. Dann denke ich mir, ja, kann man so sehen. Schön und gut. Wozu haben wir dann eigentlich unser Gehirn bekommen? Ja. Aber ich denke mir dann halt, du darfst gerne etwas völlig Sinnloses tun, aber dann trag bitte auch die Folgen dazu. Du hast doch mit voller Absicht dieses Sinnlose getan, also steh dazu. Die fünf Brautjungfern hatten alle die Wahl. Also hier sitzen wir ja dann auch mit allen Brautjungfern. Sie hatten alle 10 die gleichen Entscheidungsmöglichkeiten. Und die fünf Törichten können sich eben nicht herausreden, dass sie davon nichts gewusst haben. Das Gleichnis sagt es klar, alle waren klar im Bilde. Und wenn wir von außen drauf gucken als Hochzeitsgast, wir sehen diese Brautjungfern, die fünf Klugen, die fünf Törichten, wir als Gast hätten nicht erkennen können, welche jetzt klug und welche töricht ist. Sie waren durch nichts zu unterscheiden. Ich hätte mir kein Urteil erlauben können, welche jetzt klug ist. Erst zum Ende des Gleichnisses wird das ja offenbar. Da sieht es dann plötzlich jeder, wer klug war von den Brautjungfern. Wichtig ist auch, es war keine Frage des Wachseins. Der Bräutigam verspätet sich. Und alle 10 schlafen ja ein. Es ist nicht so, dass da jetzt 5 wach geblieben wären. Nein, alle 10 schlafen. Aber für die 5 Törichten gilt eben, sie haben hier nochmal eine Gnadenzeit bekommen. Der Bräutigam verspätet sich. Sie hätten jetzt nochmal reagieren können. Aber sie nutzen diese Galgenfrist nicht. Erst dann, als der Bräutigam kommt, der Termin steht unwiderruflich fest. Jetzt wird ihnen plötzlich mulmig. Jetzt plötzlich werden sie aktiv. Jetzt plötzlich fragen sie die 5 Klugen, was ist denn mit dem Öl? Die 5 Törichten wussten genau, was die Folgen ihres Handelns sind. Interessant fand ich auch, es gibt gar keine andere Ausgangsmöglichkeit für dieses Gleichnis. Ein alternatives Ende wird gar nicht thematisiert. Bertolt Brecht hat ja mal gesagt, wer A sagt, muss nicht zwingend B sagen. Er kann auch mal erkennen, dass A falsch war. Das ist richtig und das ist schön, wenn das jemand erkennt. Aber wenn diese Erkenntnis halt dann erst kommt, wenn die Situation B schon da ist, dann ist es halt zu spät. Wenn ich erst dann merke, dass meine Entscheidung A falsch war, wenn ja die Folge B schon nicht unausweichlich da ist, dann ist es zu spät für mich. Hätte ich vorher dran denken müssen. Wenn die Folgen meiner Handlung bereits da sind, dann kann ich mich eben nicht mehr herausreden nach dem Motto, aber das hab ich doch nicht gewollt. Aus dem Gleichnis geht deutlich hervor, es gibt eben einen Punkt, an dem kein Zurück mehr möglich ist. Und das ist eben auch im Reich Gottes so. Dann habe ich mir natürlich die Frage gestellt, was ist denn nun eigentlich dieses Öl? Viele haben das immer auf gute Werke bezogen. Wir müssen uns eben einen Vorrat an guten Werken ansammeln. Sollen wir nun doch wieder da zurückfallen, dass wir ins Leistungsdenken kommen? Man muss einfach immer mehr sich abstrampeln, gute Werke tun, damit Gott dann irgendwann sagt, ja klar, jetzt kannst du endlich zu meiner himmlischen Feier kommen. Ich im Gefolge Luthers muss da sagen, das sei ferne. Aus meiner Sicht ist das hier nicht im Blick. Um es mal so auszudrücken, die Ölpresse wird nicht dadurch angeworfen, dass ich oben möglichst viele gute Werke reinstopfe, sodass ich die Hoffnung habe, ja irgendwann wird dann schon genügend Öl dann rauskommen aus der Ölpresse, dass ich meine Lampe dann befüllen kann. Wenn ich mir halt denke, dass ich vor lauter Angst dann nur noch krampfhaft mich bemühe, oh hoffentlich kann ich jetzt genügend gute Werke haben, dass ich ja gegen nichts verstoße, was im Gebot Gottes steht, irgendwann werde ich dann doch merken, so perfekt kann ich leider nicht leben. Das bringe ich leider gar nicht hin. Es gäbe immer noch mehr zu tun, es gäbe immer noch mehr zu leisten, es gäbe immer noch mehr, wo ich mich einbringen kann und es gäbe noch mehr Situationen, wo ich vielleicht Gutes tun könnte, wenn ich es merken würde. Und dann müssen wir eben nochmal ans Gleichnis denken. Die törichten 5 Brautjungfern hatten ja nicht zu wenig Öl. Sie hatten kein Öl dabei. Es scheiterte für sie eben nicht daran, dass sie zu wenig getan hätten. Sie haben ganz grundsätzlich ihre Haltung gegenüber dem Bräutigam versemmelt. Sie hatten sich gar nicht darauf vorbereitet. Sie hatten gar nichts. Damit kommen wir eben zum Grundthema. Wir gewähren Gott eben nicht ein Geschenk oder ein Almosen oder sonst wie ein Opfer, in dem etwas Gutes tun. Wir erweisen ihm ja nur die ihm gebührende Ehre. Gott hat einen Anspruch an unser Leben. Und egal wie viel gute Werke wir da leisten, es wird niemals dieses Geschenk Gottes, was unser Leben darstellt, aufwiegen können. Die guten Werke sind ja das, was Gott ohnehin zusteht. Wir können somit gar keinen Vorrat aufhäufen. Gute Werke sind ja genau das, was ja dem entspricht, dass wir Gott eben nachfolgen. Wir können gar keinen Überschuss in unserem Handeln herstellen. Und damit kommen wir eben, um im Bild zu bleiben, zu dem Thema, dass Gott eingreift. Er will seinen Gästen auf der himmlischen Hochzeitsfeier ja auch etwas bieten. Er gibt uns ein großes Geschenk zu dieser Hochzeit. Er hat uns eben seinen Sohn Jesus Christus geschenkt. Das ist ein Geschenk und da können wir uns niemals angemessen revanchieren für dieses Geschenk. Ich weiß, es gibt in Schwaben eine gute Grundeinstellung, die genau mitschreibt, was jetzt geschenkt worden ist. Aber diese Grundhaltung ist eben im Verhältnis zu Gott fehl am Platze. Wir sind ja gar nicht in der Lage, so weit zu gehen, wie Gott gegangen ist. Um es auszudrücken, Gott ruiniert sich ja mit diesem Geschenk vollkommen. Er gibt sich ja selbst hin am Kreuz in den Tod. Gott gibt sich selber, damit wir seine Früchte ernten können. Die Einladung zu Gottes Feier steht hier und wir brauchen diese Feier nur anzunehmen. Mehr können wir gar nicht tun. Wir können uns noch so viel Stress beim Organisieren machen, es bringt da gar nichts, denn Gott hat schon alles organisiert. Und wenn wir heute hier eben als Gemeinde im Gottesdienst zusammenkommen, zum Dienst vor Gott, dann haben nicht nur wir entschieden, dass wir dabei sein wollen. Wir sind ja schon längst Teil dieser himmlischen Hochzeitsgesellschaft. Wir müssen uns auch nicht erst auf bessere Zeiten vertrösten lassen. Diese besseren Zeiten bieten vielleicht eine nette Zugabe. Aber wir leben eben bereits jetzt unter diesem Zuspruch des Evangeliums, der frohen Botschaft. Das Evangelium ist eine Botschaft der Freude. Es wird eben hier gerade kein Opfer gefordert, indem wir uns jetzt hier fertig machen müssen und möglichst viel noch mit der Peitsche dann auspeitschen, wie es die Mönche im Mittelalter getan haben. Dies ist eine Botschaft der Freude. Wir erkennen in der Freude an, dass der Grund meines Lebens ja schon längst in Gott gelegt ist. Und diese Freiheit von allem Zwang, was uns das Leben auferlegt, das ist das, was wir dann genießen können. Wir müssen uns eben nicht um Geschenke oder Gaben kümmern. Denn Gott hat uns ja schon im Voraus diese Gaben geliefert. Das Opfer, das wir ihm geben könnten, das hat Gott ja schon längst an uns geschenkt. Und so brauchen wir auf gar keinen Fall Angst zu haben, dass wir irgendwie zu wenig Öl in unseren Lampen haben könnten. Denn gerade wenn wir eben unser Leben mit Gott führen, wenn wir unser Leben im Vertrauen auf Gott führen, dann haben wir dieses Öl in Fülle. Denn Gott hat seinen Sohn Jesus Christus geschenkt und damit hat er unseren Vorrat schon aufgefüllt bis zum Überfließen. Dieser Ölvorrat kann gar nicht versiegen. Und so können wir uns dann eben auch entspannt schlafen legen, wie es ja auch die Brautjungfern getan haben, die klug waren. Unsere Lampen sind ja voll. Egal wie lang es dauert, dass der Bräutigam kommt, wir sind bereit. Egal wann wir vor Gott treten müssen, wir sind ja schon ausgestattet mit allem. Egal wie viel Zeit uns noch bleibt, bis dieses Kommen kommt, so können wir doch im Bewusstsein leben, dass wir schon bei ihm sind. Wenn denn nun ein Leben zu Ende geht, dann stellen sich bei vielen Menschen doch bohrende Fragen. Sollte das Leben seinen gewohnten Gang gehen, als ob nichts wäre? Habe ich vielleicht etwas versäumt im Umgang mit den geliebten Menschen? Gibt es möglicherweise irgendwo einen Konflikt, der vor sich hinschwelt, den man vielleicht noch angehen sollte, wo ich mich vielleicht mit jemandem versöhnen sollte? Denn es gibt ja diesen Punkt, an dem es kein Zurück mehr gibt. Und mit absoluter Konsequenz beschreibt das die Problematik, die sich mir als Mensch eben stellt. Mein Dasein endet irgendwann in dieser Welt. Und dann frage ich mich, welche Weichenstellungen haben entschieden in meinem Leben? Ist dieses Leben für mich gelungen oder bleibt dann doch ein Nachgeschmack, der eher nicht so gut ist? Vielleicht habe ich Gelegenheiten verpasst, ich habe glückliche Momente versäumt. Ich muss natürlich sagen, es gibt kein Patentrezept für jeden, das absolut perfekt laufen kann, dass ich meine Anfragen auch wirklich sinnvoll beantworten kann. Jeder Mensch ist da absolut einzigartig in seiner Situation. Und da kann auch nicht irgendjemand anderes mir eine Antwort liefern. Selbst ich als Prediger kann nicht einfach jedem eine für ihn perfekt passende Antwort geben. Das kann eben nur mein Gespräch mit Gott selbst. Und diese Sorge, die ich mir vielleicht um meine Lage als Mensch mache, das ist eben meine persönliche Situation, aber in diese Situation hinein strahlt eben diese frohe Botschaft. Und in diese Situation hinein strahlt diese Freude. Denn ich habe Vertrauen auf Gottes Zuspruch in meiner Lage. Und so kann ich ja sicher sein, dass ich an dieser Feier mit Gott teilnehme. Meine Ewigkeit bei Gott, die ist von Gott her gesichert. Falls jemand jetzt natürlich Gottes Geschenk bewusst abgelehnt hat, dann können wir ihn immer noch dieser Gnade Gottes anbefehlen, die ja doch höher ist als alle meine menschliche Vernunft. Denn Gott sieht immer tiefer. Ich sehe das, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz an. Und deshalb kann ich ihm eben auch meine Sorgen und Ängste anbefehlen. Und ich kann ihn darum bitten, dass eben in meinem Herzen seine Liebe dann Platz findet. Gottes Liebe stärkt mich eben in allem, was meine Gegenwart erfordert. Und Gott wird durch dieses Leid hindurchhelfen, wie auch immer es bei mir aussieht. So sage ich, wir können jederzeit und ohne jede Vorbereitung zu Gott kommen mit all unseren Problemen, Sorgen und Nöten. Denn Gott schenkt die Lösung. Bei Gott ist Freude die Fülle. Amen.